Ja, schön, dass wir zusammen sein können wieder in dieser Gemeinschaft und Zusammensitzung. Wir haben leider auch die Situation, dass einige Sorgen haben wegen Corona und deshalb auch nicht kommen. Ich möchte euch einfach das als ein Gebetsanliegen mitgeben, dass wir gegenseitig füreinander beten, dass auch der Herr uns alle Sorgen und Ängste abnimmt, dass wir auch mutig sein können, miteinander zusammen zu sein. Es gibt neue Regeln, die am 16. Dezember festgelegt wurden. In diesen Regeln wurde auch für Kirchen festgelegt, dass Gemeindegesang verboten ist. Gemeindegesang, jeder Gemeinde darf nicht singen, weil das auch eine Quelle für Ansteckung war. Was erlaubt ist, dass jemand vorsingen darf. Also dass auch notfalls eine Gruppe, ein Lobpreisteam dürfte vorsingen. Und wir haben die Maßnahme mit der Glasscheibe, dass wirklich auch die Schutzmaßnahmen und Bestimmungen eingehalten sind. So, wir wollen auch hier in Unterordnung zu den Obrigkeiten stehen und auch uns hier vorbildlich verhalten. Aber auch dieses Gebetsanliegen möchte ich euch einfach mitgeben, die jetzt montags nicht dabei sein können, einfach füreinander zu beten, dass wir alle den Mut haben, weil Corona könnte noch mindestens bis Mitte des Jahres oder was weiß ich wie lange noch uns betreffen. Und es wäre schade, wenn wir uns ein halbes oder ein Jahr lang nicht sehen würden, weil einfach Ansteckungsgefahr besteht. Noch zu unserem Gebetsmöglichkeiten. Ihr seht auch, die Digitalisierung hält auch im Reich Gottes Einzug. Auch da sind wir nicht verschont und das wird überall kommen, in allen Bereichen, über kurz oder lang. Ich bin natürlich auch, oder ich vermute mal, dass nicht jeder so fit ist, mit den Dingen umzugehen. Deshalb sind wir auch dankbar für Manuel, dass auch er einfach Unterstützung leistet. Und wenn es für euch Unklarheiten gibt, dann habt den Mut und wendet euch an ihn. Er ist fitter wie ich. Ich bin auch nicht ganz so fit in der Materie. Aber wir wollen das Beste tun und machen. Und wenn man es einmal gemacht hat und es hat geklappt und ein zweites Mal, dann fühlt man sich sicher und erkennt, welche Vorzüge so etwas hat. Es hat einen großen Vorteil für uns und das wollen wir auch ausnutzen. Gut, die Zeit ist fortgeschritten und ich möchte heute Morgen, bevor ich den Text lese, eine kleine Geschichte euch mitteilen als Einstieg in die Predigt, aber bevor ich den Text lese, weil diese kleine Geschichte führt auch zu unserem heutigen Predigttext. Und zwar ist es eine Geschichte aus dem Gemeindealltag. Gemeindealltag, nicht kommunal, sondern kirchlich, hat ja alle möglichen Varianten. Und manche Dinge wiederholen sich auch, und zwar nicht nur bei der Gemeinde Gottes, auch in vielen anderen Denominationen, Kirchen und Gemeinschaften. Und ich bin auf eine Geschichte gestoßen, die auch uns betreffen könnte. Ich mache aber die Einschränkung nicht während Corona. Also wir haben jetzt Corona-Zeiten, da gilt es nicht, aber wenn Corona vorbei ist, dann wäre das auch ein guter Ratschlag, diese Geschichte. So, ich lese euch die Geschichte vor, dann den Text, dann stehen wir auf und beten nochmal. Die Geschichte ist überschrieben mit kurz und bündig. Eine Gemeinde ließ ihrem Pfarrer sagen, Er möchte seine Predigten kürzer und einfacher machen. Sie hätten auch am Sonntag nicht so viel Zeit und Kraft, sich mit den Fragen des Lebens und des Glaubens intensiv zu beschäftigen. Der Pfarrer versprach, er wolle es sich einmal durch den Kopf gehen lassen und ihnen am nächsten Sonntag im Gottesdienst eine Antwort geben. Alle kamen gespannt zum Gottesdienst. Als die Predigt beginnen sollte, stieg der Pfarrer langsam und keuchend, stöhnend und ächzend die Stufen zur Kanzel hinauf. Hielt mehrmals inne, wischte sich den Schweiß von der Stirn und gelangte nach langem, offensichtlich beschwerlichem Aufstieg doch hinauf zur Kanzel. Dort hielt er einen Moment inne, sah die Gemeinde an und rief: Liebe Gemeinde, schwer und mühsam ist der Weg zum Leben und in den Himmel. Dann raffte er den Talar zusammen, setzte sich blitzartig auf das Treppengeländer und sauste hinab. Unten angekommen rief er in die Kirche. Und so schnell und einfach ist der Weg in die Hölle. Amen. Dann war die Predigt für heute beendet. Aber die Gemeinde hatte nun begriffen, dass der Weg zum Leben Mühe und Zeit, Überlegung und Sorgfalt braucht. Ohne das geht es schnell bergab im Leben und im Glauben. Und wenn die Predigt mal etwas länger dauerte, dann dachten die Leute an den schmalen Weg, der zum Leben und in die Seligkeit führt. Soweit die kleine Geschichte zum Schmunzeln. Und nun der Text. Vielleicht können wir dazu aufstehen, wenn wir den Text lesen. Matthäus 7, 13 und 14 ist der Text und da heißt es: Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Soweit mal noch das Wort und lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir auch für deine Worte, Herr. Es sind deine Worte, die hier aufgeschrieben wurden. Und Herr, du hast die Sache auf den Punkt gebracht. Und Herr, du hast uns viel hinterlassen, das uns zum Nachdenken gibt. Und so bitten wir dich, Herr. Ja, lass uns begreifen, was das auch für uns bedeutet und was das auch für unser Umfeld bedeuten kann. Wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gnade, um dein Wirken und danken dir im Voraus schon. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. In diesem Wort, das der Herr Jesus gesprochen hat, das ist ein Teil der Bergpredigt. Und die Bergpredigt war eigentlich mehr an die Jünger gerichtet, aber natürlich an alle Menschen. In diesem Teil der Bergpredigt Jesu beschreibt Jesus zwei Wege und zwei Tore. Man könnte zusammenfassen und sagen, die Masse der Menschen will einen Mittelweg. Die will nicht den breiten Weg, die will aber auch nicht den schmalen Weg. Die will was zwischendrin. Diesen dritten Weg gibt es nach Jesu Aussage nicht. Gibt es nicht. Es gibt nur den schmalen oder den breiten. Entweder ich stehe im Glauben oder nicht. Entweder ich bin gerettet oder verloren. Entweder ich habe mich an Jesus gehängt oder ich folge ihm nach oder ich bin noch im Reich der Finsternis. Man könnte es auch noch erweitern und sagen, entweder ich bin schwanger, wenn ich Frau bin, oder nicht. Also was zwischendrin gibt es nicht, oder? Natürlich gibt es auch Scheinschwangerschaften, aber das ist keine richtige, das ist eine falsche. Also entweder oder. Eigentlich will Jesus sagen, Leute, entscheidet euch. Ihr müsst euch entscheiden. Es gibt kein so Durchwursteln und halb mu, halb mäh oder ja, mal so, entweder ganz so oder ganz so. Der Paulus schreibt an die Gemeinde Kolosse, Gott hat uns, oder Jesus hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Also entweder bist du im Bereich der Macht der Finsternis oder du bist im Reich des geliebten Sohnes. Entweder da oder da. Was anderes gibt es nicht. Wer nicht im Reich des geliebten Sohnes ist, der ist eben im anderen Reich. Automatisch. So, Jesus hat von zwei Wegen gesprochen. Ich möchte mit dem ersten Weg beginnen. Der breite Weg. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist der Weg, ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die es auf ihm gehen. So, der normale, der natürliche, der breite Weg ist der Weg der Menschheit allgemein. Also, man braucht nichts groß tun oder man muss sich nicht mühen, um auf diesen Weg zu kommen. In der Regel ist man automatisch auf diesem Weg. Zu diesem breiten Weg gehört das weite Tor oder die weite Pforte. Das weite Tor nimmt alles auf. Da passt alles durch, durch dieses weite Tor. Das lässt alles durch und hat für alles Platz, dieses breite Tor. Alles kann da durch. Tiere, also wenn man jetzt mal zurückdenkt an die damalige Zeit, da passen Tiere durch, Wagen, Kaufleute, Waren, Menschen, Gruppen, alles passt durch dieses breite Tor hindurch. Sogar das Gericht wurde im Stadttor abgehalten. Das lesen wir in Ruth 4,1 und in 2. Samuel 15,2, wenn ihr es nachlesen wollt. Es kostet keine Aufmerksamkeit und keine Mühe, dieses Tor zu benutzen. Kein Problem für niemand. Ganz selbstverständlich ist der Weg durch das breite Tor auch breit genug. Es ist gut angelegt und der hier hindurch führt, ist breit, breit genug. Die Wegbenutzer finden hier die Gemeinschaft der vielen. Das ist die Gemeinschaft der vielen, die hier diesen Weg geht und durch dieses Tor geht. Das sind die Hohen und die Niederen, die Edlen und die Heruntergekommenen, die Reichen und die Bettler. Alle passen dadurch. Die ganze Menschheit, die ihr eigenes Leben leben will, gehört dazu. Es ist der Weg der Menschheit, die sich von Gott getrennt hat. Wir wissen ja, im Garten Eden, der Sündenfall, Gott hat Adam und Eva aus dem Garten verwiesen, den Engel mit dem Schwert vor der Tür des Gartens gesetzt und damit begann die Trennung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die Sünde hat die Beziehung zu Gott zerstört und damit ist der Sündenfall, hat der Sündenfall bewirkt. Und seitdem ist es für Menschen schwierig, irgendwie wieder zurück in die Gemeinschaft zu Gott zu kommen. Aus eigener Kraft geht es nicht, wir wissen ja, wie der Weg lautet. Das Problem mit diesem breiten Weg ist folgendes. Es ist eigentlich der Weg der Beliebigkeit, den die Menschen so sehr lieben. In Deutschland auch. Masken tragen mögen sie nicht, viele nicht. Der Weg der Beliebigkeit. Weißt du, du kannst so machen oder auch so. Alles okay. Du kannst heiraten oder es bleiben lassen. Du kannst zusammenleben oder auch nicht. Du kannst schwul sein oder lesbisch. Du kannst homo sein oder auch nicht. Du kannst Eremit sein oder was weiß ich was. Mach doch, was du willst. Beliebigkeit. Wir sind Pluralität gewohnt. Wir sind ein Land der Vielfalt, der Pluralität. Alles ist gut. Toleranz ist auch gut. Fundamentalismus ist suspekt. Wenn du klare Kante zeigst, dann bist du suspekt. Das lieben die Menschen, aber das ist das Problem bei Gott. Der Weg der Beliebigkeit hat ein breites Tor, wo alles durchpasst. Alles. Du kannst alles reinpacken. Hat nur einen Haken, dieser Weg, er endet im Verderben, in der Verdammnis und in der Gottferne, in der ewigen Gottferne. Das ist das Problem bei diesem Weg, das Dilemma. Paulus schreibt an die Gemeinde Thessalonich: Gott, der Vater, hat Jesus, seinen Sohn, aus den Toten auferweckt. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Gott wird eines Tages ein Zorngericht über die Sünde abhalten. Dann werden viele Menschen, die den Weg der Beliebigkeit gehen, ganz total erstaunt sein. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wie so, da, und der, wer ist da? Ah, der, ist der auch noch da, mein Nachbar? Das wird ein Köpfe verdrehen geben, wenn wir nach diesem Leben einst Jesus sehen. Wenn dann dieses Gericht abgehalten wird, wer ist auf der Seite und wer ist auf der anderen? Wer ist auf der rechten und auf der linken? Jesus, der uns errettet und uns Heilsgewissheit schenkt vor dem kommenden Tag des Zorns Gottes. Gott wird beschrieben auch als ein Gott, der Zorn hat. Zorn über die Sünde. Ich sage das so deutlich, weil das so wenig gesagt wird. Aber weil es auch Bestandteil des Wortes Gottes ist, der Bibel. Wir haben keinen Weichei, entschuldigt den Ausdruck, Weichei-Gott. Gott ist Liebe und Liebe ist etwas Gutes. Liebe ist langmütig, geduldig, sie ist freundlich, sie freut sich nicht über das Böse. Gott ist wirklich gut und er will das Gute. Und in ihm ist nichts Böses. Aber er ist auch gerecht. Und Gerechtigkeit verlangt, dass das Böse bestraft wird. Was unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen? Wir haben, weil wir eine Gesellschaft der Beliebigkeit haben, haben wir auch die Tendenz der Beliebigkeit im Reich Gottes. Früher war das, ich nehme einfach mal das Beispiel von Ehe, früher war das schon eine Blamage, wenn jemand nicht eine ordnungsgemäße Ehe geführt hat. Ich sage mal, früher, das war im letzten Jahrhundert, ich bin ja im letzten Jahrhundert noch geboren, da war das noch so. Da haben sogar in meiner Kindheit die Gerichte, also hier im Zollernalbkreis, das Gericht in Hechingen hat festgestellt, wer jetzt an einer Scheidung schuld war, er oder sie. Das war, und irgendwann hat man dann das gelassen, wenn man gemerkt hat, das ist zu kompliziert oder zu schwierig. Es geht nur noch um das Verteilen des Vermögens, was da ist. Aber was unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen? Nun, Gläubige beten eigentlich alle zu ihrem Gott. Das Beten ist nicht der Unterschied. Ein Atheist betet nicht, weil er hat ja keinen Gott. Also zumindest denkt er hätte keinen Gott. Die Welt, die Bibel spricht von dieser, also die Menschen, die durch dieses breite Tor gehen, die Menschen der Beliebigkeit, das nennt die Bibel an anderer Stelle die Welt. Zum Beispiel im 1. Johannesbrief. Die Welt, griechisch heißt es Kosmos, das kennen wir. Die Welt zeichnet sich in ihrem jetzigen Zustand nicht nur durch verdorbene, unmoralische und selbstsüchtige Lebensweisen aus, sondern auch mit einem Geist der Rebellion und der Gleichgültigkeit. Rebellion gegen Gottes Wege. Wenn ich zum Beispiel dran denke, also seit es archäologische Funde gibt über menschliche Existenz, haben Menschen Fleisch gegessen. Nur zum Beispiel. Jesus sagt, wer mein Fleisch und mein Blut nicht isst und trinkt, der hat keinen Teil an mir. So sinngemäß. Aber heute entscheiden sich Menschen, nein, ich esse kein Fleisch mehr. Gut, jeder kann essen und trinken, was er will. Aber eigentlich, ich denke mal, könnte das vielleicht auch eine Rebellion sein gegen Gottes Wege. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst, und das bedeutet bildlich Anteil haben. Wer nicht Anteil an mir hat, der hat keinen Teil am Reich Gottes. Man könnte viele, viele andere Dinge noch anführen, aber das führt zu weit. So, die Welt, sie lebt in einem Geist der Rebellion gegen Gott. Rebellion. Genau das, was Gott sagt, was wir tun sollen, tun Menschen oft nicht. Und das, was Gott verbietet, das tun sie sehr gerne. Zum Beispiel, die Ehe ist keine Sache, die sich über die menschliche Kultur entwickelt hat, sondern Gott hat sie eingesetzt als eine Institution. Also Gott ist der Autor, wenn man jetzt mal als Schriftsteller reden würde, er ist der Autor der Ehe. Er hat sie initiiert. Und der Mensch sagt, Moment mal, der Rahmen ist uns zu eng. Wir wollen da mehr Vielfalt haben. Pluralität ist angesagt. Wir wollen auch, dass Frauen miteinander ein Paar bilden können. Wir wollen auch, dass Männer miteinander zusammenleben können. Bis vor 100 Jahren oder bis vor einigen Jahren war das noch strafbar, nach deutschem Gesetz. Und vor einiger Zeit hat es der deutsche Staat sogar Entschädigung gezahlt, wenn Leute in dieser Richtung verurteilt wurden. Also wir haben interessante Zeiten. Gott hat bestimmte Wege. Und diese Wege Gottes sind beschrieben in seinem Wort. Und Gott hat diese Wege genannt und uns mitgeteilt, weil das die Wege sind, die am besten für uns sind. Natürlich können wir auch andere Wege gehen. Gott zwingt niemand, uns in irgendeinen Weg oder in eine Form oder in eine Schublade. Der Mensch kann tun und lassen, was er will. Aber das ist dann der breite Weg, der Weg der Beliebigkeit. Und wir wissen ja, Jesus sagt, er endet in der Gottferne, in der Verdammnis. So, die Frage ist, was unterscheidet uns von Nichtchristen? Wir sind Christen. Also entweder hier oder hot, entweder Christ oder Nichtchrist. Und ich denke, da muss man schon mal wieder drüber nachdenken. Da gibt es einen Unterschied. Die Welt, das heißt, die Bibel steht unter der Welt, wenn wir über Welt lesen, die Welt, Menschen, die ohne Gott leben. Menschen, die losgelöst von Gott leben, die gottlos leben. Und das ist eigentlich das gesamte Gesellschaftssystem, das sich von Gott unabhängig gemacht hat. Unabhängig. Menschen, die ohne Beziehung zu Gott leben, leben unabhängig von Gott. Aber Christen, Leben abhängig von Gott. Das ist der Unterschied. Die Frage ist, das kannst du dir selber beantworten, lebe ich in Abhängigkeit von Gott? Rede ich mit Gott? Bete ich zu Gott? Will ich Gott näher kennenlernen? Kümmere ich mich um Gottes Wort? Forsche ich im Wort Gottes? Das ist die Frage. Also das gesamte Gesellschaftssystem, und wir können hinschauen weltweit, wo wir wollen, diese Tendenz ist überall die gleiche. Das heißt, diese Gesellschaftssysteme, ob die jetzt kapitalistisch oder kommunistisch sind, oder wie sie auch immer sind, sie sind geneigt, losgelöst von Gott zu agieren. Sie gehen ihren eigenen Weg und im Grunde lehnen sie Gott ab. Wenn wir an Nordkorea denken, da ist sogar verboten, Christ zu sein. Das war der erste Weg, der breite. Jetzt kommen wir zum zweiten, zum schmalen Weg. Der schmale Weg ist der Weg zum Leben, aber der Weg zum Leben fordert Konzentration und Kampf. Also dieses Narrativ, diese Erzählung, Christsein ist eine lockere Sache, da kommen wir ganz locker in den Himmel und uns geht es jeden Tag gut, das ist schwierig, diese Erzählung. Lukas berichtet in seinem Evangelium, Lukas 13, 23, das klingt so an Matthäus 7, 13. Da fragen die Zuhörer Jesu: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Also die Jünger haben sich schon Gedanken gemacht, wenn wir jetzt Jesus nachfolgen, wie sieht es denn aus? Werden uns die Massen irgendwann folgen? Begreifen es die Leute? Begreift es das ganze Volk Israel irgendwann mal, wer du bist? Er aber sprach zu ihnen: Hab keine Angst, die kommen irgendwann alle. Ich bin der Meister. Hallo? Nein, das ist nicht Jesu Stimme. Das ist nicht die Stimme des Hirten. Das kennen wir. Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen oder versuchen und werden es nicht können. Nicht können. Das liegt nicht primär nur in unserer Entscheidung, ob wir durch diese enge Pforte hineinkommen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn ich das Wort Esau nenne, dann fällt mir sofort Hebräer 12 ein. Von Esau hat ja sein Erstgeburtsrecht verkauft an seinen Bruder Jakob, die waren ja Zwillinge. Von Esau wird gesagt, und achtet, der Hebräerbriefschreiber sagt, und achtet darauf, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, also Esau war geistlich gesehen ein Hurer, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Also der wollte schon irgendwie Buße tun, aber es war ihm nicht mehr möglich, er konnte nicht mehr. Er hat den Zeitpunkt verpasst, er hat die Situation verspielt, das gibt's auch. So nach dem Motto, jetzt leben wir mal in Saus und Braus, der Herr ist sowieso gnädig, die Gnade, die macht alles möglich und der Herr sagt ja, Vergebung ist auch immer möglich, man kann noch kurz vorm Sterben auch noch Buße tun und dann kommen wir auch noch in den Himmel. Das ist eine gefährliche Position, auf die würde ich mich nicht verlassen. Wir wissen ja, die 10 Jungfrauen, 5 hatten genug Öl, 5 zu wenig und die zu wenig hatten, für die war es dann zu spät. Die Tür war zu und nachher, als sie klopften, hat es geheißen, wir kennen euch nicht. Da seid ihr. das Fest läuft, ihr seid zu spät dran. So, wenn wir hier dieses Tor, dieses enge Tor betrachten, dann erinnert es uns an Johannes Kapitel 10, Johannes Evangelium. Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe. Johannes 10, 7 und 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Also wer durch mich eingeht und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also es gibt ein Draußen und ein Drinnen im Reich Gottes. Ein Draußen und ein Drinnen. Nach diesen Bibelstellen steht eigentlich der Mensch zuerst mal draußen. Zuerst sind wir mal draußen. Getrennt von der Gemeinschaft mit Gott. Also nicht im Paradies, wo wir ewig leben, sondern außerhalb, weil die Sünde geschehen ist, alle sind jetzt draußen. Es erfordert einen regelrechten Durchgang, ein Durchringen in die Gegenwart Gottes. Also wir müssen reinkommen, durch die Tür rein ins Reich Gottes. Das geschieht, wie gesagt, nach Johannes 10, durch eine bewusste Lebensübergabe eigentlich an Jesus. Also es muss einen Moment geben im Leben eines Menschen, wo er eine Entscheidung getroffen hat, ich will Jesus nachfolgen. Ich will rein ins Reich Gottes. So, es braucht einen Übergang vom bisherigen Leben zur bewussten Jesus-Nachfolge. Ein interessiertes an der Tür stehen reicht nicht. Es gibt ja auch Zaungäste im Reich Gottes, die mal so reingucken, mal schauen, was da so läuft. Manche kommen sogar öfters und regelmäßig. Die Frage ist, sind sie drinnen? Also drin im Gemeindegebäude heißt noch lange nicht drin im Reich Gottes. So, dieser enge Weg, dieser schmale Weg, das Wort bedeutet eigentlich, eingeengt ist der Weg, heißt es im Urtext. Eingeengt. Wer auf dem schmalen Weg geht, geht einen eingeengten Weg. Wir wissen ja, das lieben die Leute nicht. Die Leute lieben keinen Druck. Niemand liebt Druck. Du musst jetzt, da, der Weg ist eng, muss sich einschränken. Das mag niemand so recht. Wir wollen unsere Freiheiten haben. So links und rechts, wisst ihr, so Bewegungsfreiheit. Freischwimmen. Das ist angenehm, oder? Jesus lehrte, dass es uns einiges kosten wird, ihm nachzufolgen. Es gibt Entscheidungen, die uns schwerfallen werden. Werden wir ihm die Treue halten? Das Wort ist nicht einfach. Es gibt Situationen, die es durchzustehen gilt, durchzuhalten, auszuhalten. Auch unter Verfolgung standhaft zu bleiben. Also bei uns ist ja keine politische Verfolgung, noch nicht, auch keine sonstige Verfolgung, aber wir haben manchmal auch mit Verachtung zu tun. Und die Frage ist, Verachtung schmerzt manchmal mehr wie anderes. Und die Frage ist, was mache ich jetzt? Wenn ich zu Jesus stehe, dann wird mich Verachtung treffen. Wir wissen das, wir spüren das. Wir ahnen das. Und dann müssen wir uns entscheiden, was jetzt? Entweder zu Christus stehen, Verachtung trifft uns, oder wir tauchen ab, wir sind U-Boot-Christen oder wir passen uns an, dann vermeiden wir die Verachtung, aber wir verleugnen damit auch Jesus. Natürlich passiert uns das vielleicht das ein oder andere Mal. Und dann dürfen wir auch um Vergebung bitten. Und der Herr vergibt uns. Aber das kann kein Dauerzustand sein, dass wir ständig diesen dritten Weg gehen wollen, diesen Kompromissweg. Dieses, wisst ihr, wenn ich so die Hintertür, es gibt da, manche haben so eine Hintertür noch. Das erinnert mich an Johannes den Täufer. plastisches Beispiel. Johannes der Täufer war schon im Mutterleib mit Heiligem Geist gesalbt. Johannes der Täufer hat eine klare Botschaft gehabt. Tut Buße, das heißt, ändert euch, denkt um, erneuert euer Denken. Er war der Wegbereiter Jesu. Er war ein Asket, er hat von Heustricken und wilder Honig gelebt. Das war vielleicht der erste Grüne, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der war ein Asket, ja, biologische Ernährungsweise, Honig und Heuschrecken mit Proteine und so. Aber der hat auch Tacheles geredet. Der hat nicht so um den heißen Brei geredet, wie wir Schwaben manchmal das machen. Die Norddeutschen sind manchmal auch klar. Du, wenn du mit denen zu tun hast, die sagen dir schon, was sie denken. Da weißt du, wo du dran bist. Bei den Schwaben ist es manchmal so, die sind sehr nett, aber die denken sich das dann. Und die Norddeutschen, die sagen es, was sie denken. Und der Johannes der Täufer war auch so eine Art Norddeutscher. Da heißt es, Matthäus 14, 3, den Herodes hatte Johannes ergriffen und ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt. Warum? Um der Herodias willen der Frau seines Bruders, Philippus. Denn Johannes hatte ihm, Herodes, gesagt, es ist nicht erlaubt, sie zu haben. Also du hast eine Frau da, das ist die Frau deines Bruders, da hast du die Finger wegzulassen. Du, und wenn du mal deutlich wirst mit den Leuten, plötzlich hast du weniger Freunde. Und wenn du Christ sein willst, musst du manchmal auch deutlich werden, oder? Aber das kostet dann auch Freunde oder das Wohlwollen der Menschen. Und das ist der enge Weg, die enge Pforte, der schmale Weg. Das bedeutet auch Christ sein. So, wie gesagt, wir haben manchmal das Problem der Beliebigkeit und das, was in der Welt so gern geliebt wird, das kommt manchmal zeitversetzt auch in die Gemeinde rein. Also ob ich jetzt da die Gottesdienste besuche oder nicht, das ist nicht so wichtig. Das machen andere auch nicht so. Ob ich jetzt da klar das Wort Gottes einhalte, ob ich mich klar distanziere von der Sünde oder nicht, na, der Gott ist ja gnädig und drückt da mal ein Auge zu. Also wir werden da schon ein bisschen lockerer und auch kompromissbereiter, so die Gefahr besteht. Aber das ist keine gute Tendenz vom Wort Gottes her, sondern es ist wichtig, dass wir im Herzen klar sind. Klar. Klar, welchen Weg wir gehen wollen. Auf diesem klaren Weg, auf diesem schmalen Weg, ruht der Segen Gottes. Und niemand von uns mag eingesperrt werden in ein Gefängnis. Niemand von uns liebt Verfolgung. Niemand von uns mag verachtet werden. Niemand. Ich auch nicht. Und wenn uns jemand mal was schenkt, dann nehmen wir das auch gern an. Aber ich erinnere an Mose. Mose hatte eine glänzende Karriere vor sich. Also der war prädestiniert, in Ägypten an der politischen Spitze mitzumischen. Aber es kam der Moment, wo er begriffen hat, ich bin eigentlich Hebräer. Bin nicht Ägypter. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Und das wird uns berichtet in Hebräer 11. In Hebräer 11 wird gesagt, dass Mose praktisch lieber die Verachtung des Volkes Gottes in Kauf genommen hat, als die Schätze und Vorzüge Ägyptens. Denn, und jetzt ist der Grund, warum hat er das gemacht? Denn er schaute auf die Belohnung. Die Belohnung wird im Himmel sein. Dort wird der Lohn kommen, wenn wir uns treu zum Wort Gottes halten, treu zu Jesus. Wenn wir unbeirrt diesen schmalen Weg gehen, werden wir im Himmel reich belohnt werden. Reich belohnt werden. Jesus sagt, wer in dieser Welt Häuser, Väter, Mütter, Kinder, Äcker verlässt um meinetwillen, der wird's vielfach wiedererhalten und das ewige Leben dazu. Er schaut ja auf die Belohnung. Wisst ihr, das ist wie manchmal die Kinder sagen, mal, pass mal auf. Du willst jetzt was Süßes, okay. Du hast jetzt die Wahl. Entweder ein oder zwei Bonbons sofort oder eine ganze Tüte Bonbons, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast. Ja, was macht das Kind jetzt? Das ist die Frage. Und so ist es bei uns auch. Willst du jetzt die Belohnung Ägyptens, willst du die Vorteile dieser Welt jetzt genießen? Ein schönes Leben haben? Viel Geld verdienen? Oder nimmst du eventuelle Nachteile jetzt im Kauf, aber du wirst nachher ein Vielfaches mehr belohnt werden? Das ist die Frage. Und vor dieser Entscheidung stehen wir alle. Und niemand kann uns diese Entscheidung abnehmen. Die treffen wir alle selber. Auch mein Ehepartner, meine Frau oder mein Mann kann mir das nicht abnehmen. Wir werden eines Tages alle als Unikat und einzelner Mensch vor dem Richterstuhl Christi stehen. Da sind wir allein vor dem Richterstuhl. Und da wird für unser Leben als Individuum entschieden. Da kann man dann nicht mehr sagen, ja, weil der und der das so gemacht hat, deshalb hat es bei mir nicht geklappt. Und die Mutter war schuld oder der Vater, der hat sich zu wenig um mich gekümmert. Da geht es darum, was hast du mit deinem Leben gemacht? Hast du die Angebote Gottes angenommen? Bist du den schmalen Weg gegangen? Oder den Weg der Beliebigkeit? So. Ich denke, Jesus war da schon klar und die Leute haben das verstanden, was er sagen wollte. Und Fakt ist, die Mehrheit hat sich für den breiten Weg entschieden und es sind wenige, die auf diesem schmalen Weg gehen. Leider. Aber wir ringen um jede Seele, dass sie auf diesen schmalen Weg geht und sich entscheidet durch diese enge Pforte. Denn am Ende ist das der bessere Weg. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für die Bergpredigt. Wir danken dir, Herr, für jegliche Art von Lehre und Unterweisung. Und Herr, wir danken dir auch für das Vorrecht, für das Privileg, Gotteskind zu sein. Danke, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast, was es bedeutet, welche Vorzüge, welche Bewahrung, welcher Schutz, welche Segnungen uns zur Verfügung stehen, Herr, weil wir deine Kinder sind. Ja, Herr, da gibt es auch eine Last, die aber leicht sein kann, wenn wir deine Wege gehen. Dein Joch ist sanft und deine Last ist leicht. Aber die Belohnung wird ein Vielfaches sein, dessen, was wir ertragen. Die Leiden dieser Zeit sind es nicht wert, beachtet zu werden, um der Belohnung, die auf uns wartet, wird. Sagt uns, Herr, dein Knecht Paulus. Danke, Herr, dass du da bist. Und ich bitte dich, Herr, vor allem, bitte schenk Gnade, dass alle, die dazugehören zu deinem Gemeindeleib, dass wir alle das Ziel erreichen, dass wir zusammen den Weg gehen und dass wir miteinander den Weg gehen. Ich danke dir und preise dich von Herzen. Amen. Wer möchte noch beten?